Willkommen an Bord der MS Calypso. Lasst uns gemeinsam den Anker lichten und in See stechen, um die faszinierende Welt der Organisation zu erkunden. Tauchen wir ein in eine Welt voller Abenteuer und Überraschungen, um Wissensschätze zu bergen und Geheimnisse zu lüften. Machen wir uns auf die Suche nach den Mechanismen und Dynamiken, die Organisationen prägen.
Hallo Wiebke.
Hallo Falk.
Prima, dass das geklappt hat. Die MS Calypso hat nur einen ganz, ganz kurzen Weg diesmal gehabt, vom Hamburger Hafen in den Quickborner Hafen. Wer den nicht kennt, ist übrigens eine Reise wert. Der ist in der Goethestraße. Nirgendwo in Quickborn kann man mehr lernen als dort. Zumindest für Menschen, die aus dem Schulalter schon mal raus sind, also aus dem Grundschulalter. Und man kann in der Goethestraße, nämlich bei Metaplan, viele, viele Dinge lernen. Gibt es eine ganz wunderbare Akademie, wo ich ab und zu mal zu Gast sein durfte. Und es gibt aber ein Thema, da habe ich es nie hingeschafft, weil es blöderweise immer im Mai ist, wo ich nicht kann. Und deshalb sitzen wir heute zusammen, weil du freundlicherweise dir die Zeit nimmst, mir kurz zu erklären, was denn eigentlich visuelle Rhetorik ist. Ein spannendes Thema. Und damit das aber richtig funktioniert, wird es für alle, die es interessiert, in den Shownotes einen Link geben, den man anklicken kann. Dann taucht ein Postersatz auf. Und da kann man quasi dieses Gespräch über visuelle Rhetorik parallel mitverfolgen. Man könnte auch erst das Gespräch hören und dann das Poster angucken und das Gespräch nochmal hören, weil doppelt hält bekanntlich besser. Und damit ich jetzt nicht noch weiter schwafel, würde ich mal sagen, Wiebke, wir müssen als allererstes mal klären, was ist denn eigentlich visuelle Rhetorik und wie kommt denn dieser Begriff zusammen und wie passt denn Rhetorik und visuell zusammen? Was ist denn das?
Ja, total gerne, Falk. Vielen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass die MS Calypso hier im Quickborner Teich, muss man sagen, ich glaube, im Hafen ist es nicht ganz, aber hier im Quickborner Teich in unserem schönen Park für diesen Nachmittag einmal gelandet ist und bin gerne auf dieser Reise dabei. Visuelle Rhetorik, was meint das? Es meint eine Strukturierung und Führung von Gesprächen. Das heißt, das Führen von Gedanken mittels Visualisierungen, also visueller Gestaltungsmittel. Wir bei Metaplan beschäftigen uns mit diesen Begrifflichkeiten seit ungefähr 5 bis 10 Jahren, noch länger darüber hinaus, seit ungefähr 40 bis 50 Jahren gibt es schon die Begrifflichkeit der optischen Rhetorik. Und das ist eigentlich auch der Ursprung dieses Gedankens. Und die Idee ist, dass es denjenigen, der spricht, der etwas vorträgt, entlastet und auch derjenige, der etwas rezipiert, also wenn du in einem Workshop zum Beispiel sitzt, das entlastet auch dein Hörvermögen, weil es synchronisiert sozusagen das, was du hörst, mit dem, was du siehst. Das ist eigentlich die Idee dabei. So einfach kann man es, glaube ich, erklären, die Strukturierung und Führung von Gedanken, die eine entlastende Funktion für Sprechende und Hörende hat.
Und was ich also aus dem eigenen Erleben immer beeindruckend finde, ist, wenn es denn dann so aufgeschrieben ist, dann kann man ja tatsächlich irgendwie, kann ja jeder, ob Teilnehmender oder nicht, dieses Gespräch nacherzählen.
Genau.
Das fand ich sehr beeindruckend immer, ne? Dass dieses Entlasten tatsächlich schon da beginnt, dass du verstehst, du musst dir das jetzt nicht alles irgendwie selber merken, zuhören, merken, zuhören, merken, damit du es später wiedergeben kannst und dann aber schon die Hälfte vergessen hast und ja gar nicht so richtig weißt, was du jetzt gehört hast, was du tatsächlich gehört hast, was du daraus gemacht hast, wie du es interpretiert hast und dein eigenes Bild eigentlich mehr da reinpresst, als wiederzugeben, was denn passiert ist. Das fand ich vom Erleben her immer irgendwie spannend. Ich glaube, es hat mich auch dahin gezogen, mehr verstehen zu wollen, was es denn ist. Mhm. Jetzt, glaube ich, besteht so ein bisschen die Gefahr, dass man es mit der Moderationsmethode gleichsetzt. Und ja. Ich habe aber verstanden, es ist ein Unterschied. Ne? Wo würdest du nur den Unterschied festmachen? Wo liegt der für dich?
Was heißt Unterschied? Also ich glaube, die visuelle Rhetorik ist ein Element der Moderationsmethode, über die wir jetzt heute reden, auf die wir uns jetzt vielleicht heute fokussieren. Die Moderationsmethode funktioniert nicht ohne die visuelle Rhetorik. Die visuelle Rhetorik funktioniert an der Stelle auch nicht ohne die Moderationsmethode. Ich glaube, es ist einfach der Aspekt, der dieses Zusammenspiel beleuchtet, wie es letztendlich zu dieser Verständigung kommt, die durch diese Moderationsmethode ja hergestellt wird. Wenn man jetzt mal ganz kurz ein bisschen größer ausholt, dann geht es ja um das Führen von Gesprächen oder Führen von Diskursen entlang einer Methode. Und die Methode hat erstmal den Zweck, dieses Führen einfacher zu machen, sowohl für die, die da vorne stehen, also moderieren, als auch für die, die zuhören. Und es geht darum, diese Gedanken zu strukturieren, zu ermöglichen, dass man nicht nur redet, sondern dass auch gefragt wird, zu ermöglichen, dass die Rückfragen wiederum festgehalten werden können, dass also sozusagen Anschlusskommunikation die ganze Zeit hergestellt wird. Und die Visualisierung hat eben diesen Spezialeffekt oder Fokus, wo es um diese Synchronisation von Gehörtem und Gesehenem geht. Weil jetzt in Face-to-Face-Interaktionen, aber auch im Digitalen, sind wir sozusagen mit unserem ganzen Ich bei der Sache. Das besteht nicht nur aus Sehen, das besteht auch aus Hören, das besteht auch aus Wahrnehmung im Raum. Das ist im Digitalen sehr viel schwerer, aber im physischen Raum, im Workshop, ist das ja auch eine Komponente. Und die visuelle Rhetorik hat schon mal die Leistung, dass sie zwei von diesen Dingen, eben das Sehen und das Hören, sozusagen zusammenführt.
Ich habe mich überlegt, was ich für eine schlaue Frage stelle, aber ich glaube, die Frage ist ganz einfach. Wie geht denn das?
Darf ich vorher noch mal was anderes sagen, weil ich habe noch einen ganz schönen Anschluss zu dem, was du vorher gesagt hast. Du hast ja gesagt, dieses Erleben, es entlastet. Da warst du ja so ein bisschen hängen geblieben und hast gesagt, ja, ich habe diese Erfahrung selber gemacht, das entlastet mich. Und gleichzeitig ist das Fluch und Segen zugleich. Weil was die visuelle Rhetorik eben auch leistet, ist eine recht hart kodierte Kanalisierung von Inhalten. Und diese Inhalte müssen ja ausgewählt werden. Ne? Irgendwer definiert ja, was schreibe ich eigentlich auf so eine Karte? Wo hänge ich die Karte hin? Welche Bedeutung hat diese Karte allein schon durch die visuelle Formgebung, die sie hat? Ist sie grün? Ist sie orange? Ist sie rot? Ist sie ein Kreis? Ist sie ein Oval? Diese Kanalisierung, die ist total notwendig, die ist intentional, die ist auch gesteuert, das passiert ja nicht zufällig. Und das ist sozusagen der Segen, weil darin liegt die Möglichkeit, dass überhaupt dann jemand ein Poster mit bis zu 20 Karten, das man vorher noch nie gesehen hat, in einer logischen Reihenfolge oder in einer sinnhaften Reihenfolge irgendwie nacherzählen kann. Der Fluch ist aber natürlich auch gleich, dass das so Schwierige ist, dass zusammenzukriegen, welcher Inhalt mit welcher visuellen Form, wie antizipiere ich, ob der Leser oder Hörer das versteht. So, das ist sozusagen diese Schwierigkeit. Und deine Frage nach, wie geht das praktisch? Da gibt es ein Set von Regeln für. Ich meine, wir lieben natürlich Regeln bei Metaplan. Das ist, glaube ich, auch schon hinreichend bekannt. Und die Regeln wirken manchmal einschränkend, sind aber am Ende genau die Sprache. Und daher kommt auch dieser Begriff der optischen Rhetorik, sind genau das Set an Regeln und kleinen Kniffs und Tricks, die man braucht, um die visuelle Rhetorik wie eine Sprache ganz schnell erlernen zu können und nachahmen zu können oder benutzen zu können. Und das ist dann eben dieser Zusammenhang zwischen dem Rhetorischen, also diese Technik der Rede, und dem Optischen, nämlich die Frage nach den Formen und Farben, die ich eben rund um diese Wörter, die da auf Papier stehen, wahrnehme. So, und jetzt könnten wir entscheiden, einen Deep Dive in die Kompositionsregeln zu machen.
Oder auch nicht. Jetzt muss ich nochmal, machen wir gleich. Ich glaube, jetzt will ich nochmal eins kurz zurück. Weil du hattest ja gerade nochmal ausgeführt, dass es Segen und Fluch zugleich ist, ne? Dieses Kanalisieren und dieses Klarmachen, was steht denn da, dass jemand sich also überlegen muss, was schreibt er denn auf so ein, auf irgendeins dieser Objekte, die man verwenden kann, um das zu tun, ne? Also diesen Inhalt klar bestimmen muss und sich dabei ja damit auseinandersetzen muss, in welcher Welt leben denn die, die es hören, sehen, erleben, um es anschlussfähig zu gestalten, also dass es nicht zu überbordend irritiert, würde ich mal sagen, und die Leute dann dem nicht folgen können, weil es in irgendwelches Bilder benutzt, die nur in der eigenen Welt vorkommen, aber in der Welt der anderen nicht. Ne? Das stimmt aber dann doch im Wesentlichen mehr für den Teil der vorbereiteten Poster als den Teil, der in den Gesprächen mitgeschrieben wird, oder?
Ich weiß gar nicht, ob es eine Gefahr ist. Ich glaube, die Synchronisationsleistung ist eine andere, wenn du es live mitmachst oder wenn du es vorbereitest. In der Vorbereitung liegt natürlich ein größerer Zeitfaktor. In der Vorbereitung liegt aber auch die Unsicherheit, dass man es nicht direkt rückkoppeln kann. In der Live-Situation kann ich ja die Karte nehmen, die du halt mir geschrieben hast, auf der steht Beispiel, ne? Es geht um eine Diskursstrategie und da steht dann, wir sollten mal mit der Abteilung XY reden. Und dann bewege ich mich auf das Poster zu und überlege, ist das eigentlich ein Hebel, den wir nutzen können, um unser Anliegen voranzubringen? Ist das eine Annahme, die wir haben? Und ich kann sozusagen physisch mich dahin bewegen oder auch mit der Maus die Karte im Digitalen bewegen. Und allein durch diesen performativen Akt des Bewegens habe ich ja schon eine Rückkopplung mit dir und kann dich fragen, sag mal, hängt das jetzt eher hier oder da? Ach, das ist gar kein Hebel, sondern du glaubst, das ist eine Annahme. Ja, dann lass uns die doch auf Orange schreiben, weil wir unsere Annahmen hier in Orange gesammelt haben. Das hast du natürlich im vorbereiteten Moment nicht so gut.
Und das meinte ich, dass du das beim Vorbereiten in der Konstellation mit den Menschen, mit denen du die Sache vorbereitest, zu tun hast und man da wahrscheinlich eine eher ähnliche Sprache verwendet, eher ähnliche Bilder verwendet und in der Live-Situation diese Rückkopplung viel klarer und viel schneller zu erzielen ist.
Ja.
Es sei denn, man hat nur Teilnehmer da, die sich berieseln lassen wollen, dann wird es aber eh schwierig.
Ja, da können wir aber auch gleich einhaken, wenn man nicht nur Teilnehmer vielleicht hat, die sich berieseln lassen wollen, sondern wenn man ein Format hat, in dem man berieselt, dann ist vielleicht diese Art der Methode auch nicht die richtige. Ne? Weil dann gibt es so viele andere Möglichkeiten, Inhalte heute irgendwie interessant, überzeugend, sinnhaft darzustellen, die ganz nah an unserem Erleben sind sowieso. Ja, viel mehr Bewegtbild auch als früher, dann frage ich mich, dann muss man sozusagen das nicht nutzen. Es sei denn, man verbindet wiederum irgendeinen anderen Zweck damit und sagt, ich will hier eine Differenzerfahrung schaffen in unserer geschulten PowerPoint-Welt oder so, dann ist das auch wieder legitim. Mhm. Aber ein als reiner Träger von Informationen eignen sich die Karten natürlich auch, man kann sie dafür benutzen, aber der eigentliche Zweck der visuellen Rhetorik, also welche Funktion soll sie erfüllen, ist, sie soll Interaktion auslösen und zu Verständigung führen.
Vielleicht ist das die Stelle für den Deep Dive, um auch dann mal zu gucken, womit und wie gelingt das denn? Also dieses Interaktionsauslösen, ne? Dieses Dinge zusammenführen, wie passiert denn das?
Mhm. Also das passiert, indem ich von vornherein ein sehr reduziertes Set an möglichen Formen und Farben habe, die ich mit einer relativ reduzierten Grammatik benutze. Stell dir das vor wie so eine ganz, ganz einfache rudimentäre Sprache. Ja, die hat sozusagen 8 Grammatikregeln und die hat 10 Elemente. Das sind unterschiedliche Formen und Farben von Karten. In diesem Fall sind es ja gelbe, orangene und grüne Karten, weiße, große Streifen, weiße Ovale und mehrere Formen von Kreisen, also kleine bis große Kreise. Und dann gibt es den berühmten Blitz als Form noch dazu. Dann gibt es Pfeile und Kästen, in denen man Sachen unterbringen kann oder in denen man Sachen in Beziehung setzen kann. Und das Ganze ist aber ein sehr limitiertes Set. Das gibt es nicht in 32 verschiedenen Farben. Gibt es natürlich schon, aber nicht in unserer Version. Das gibt es nicht vor 43 verschiedenen Hintergründen. Das gibt es auch nicht auf 8 Meter Tapete, sondern ziemlich genau auf einem Poster von ungefähr 1,15 Meter Breite und ein bisschen mehr Höhe. Das ist sozusagen das Set, in dem du dich bewegst. Das ist schon relativ eng. Warum ist das so eng? Weil man es ziemlich schnell lernen kann. Also wenn ich jetzt mit dir in einem Workshop arbeite und ich sage, wir wollen mal zu 3 unterschiedlichen Kategorien nachdenken, nutz doch mal Gelb, Grün und Orange, dann ist das relativ orientierend. Dann kannst du das relativ schnell umsetzen, auch wenn wir vorher noch nie miteinander gearbeitet haben. Es ist auch sehr schnell handhabbar, weil in der Regel mit der Hand die meisten Menschen ganz gut schreiben können und auch ziemlich schnell. Es hat keine Hürden, wie eine Technik zum Beispiel hat. In so einem Präsenzworkshop im Digitalen nutzt man dann einfach die Tastatur. Also es ist ziemlich schnell benutzbar, es ist ziemlich einfach lernbar. Und dann fängt man damit an zu spielen. Und natürlich braucht das ein bisschen Übung. Also ein zum ersten Mal erstelltes Poster ist auch dann schon super, wenn es so ein bisschen so eine Farblogik mitführt, wenn es die Sachen irgendwie mehr oder weniger gut untereinander hängt und vielleicht nicht alles überlappt. Das würde aber schon reichen. Und das ist eigentlich schon die ganze Kraft. Also die Kraft liegt in dieser ganz bewussten Limitierung von Anfang an, die ich ganz schnell anderen beibringen kann, die man in der Gruppe ganz schnell lernen kann, mit denen man sich einigt auf eine Art von gemeinsamer Sprache. Und es ist ja nur die visuelle Sprache. Dann kommen ja noch die ganzen Wörter und Begrifflichkeiten und die Diskussion, was schreibe ich denn jetzt auf die Karte? Und die dauert ja in der Regel viel länger als die Entscheidung, nehme ich eine gelbe oder eine grüne. Das heißt, je intuitiver die visuelle Komponente ist, desto länger kann ich auch darüber nachdenken, was ich denn da drauf schreibe. Und das ist ja eigentlich immer noch die relevante Frage. Also die Hierarchie ist schon sehr klar, das Visuelle soll unterstützen. Das Visuelle soll das gesprochene oder gedachte Wort unterstützen und nicht andersherum.
Das ist ja so ein bisschen der mittlerweile entstandene Unterschied zu PowerPoint, ne? Dass PowerPoint ja benutzt wird, um Kommunikation eigentlich zu verhindern, wenn man so will. Da steht ja alles drauf, ne? Lies doch die Slides, dann weißt du genau, worum es geht.
Genau.
Was ja dazu geführt hat, dass immer mehr Elemente dazugekommen sind, ne? Immer mehr Text, dass immer mehr da drauf geschrieben wird, das mit Bildern und Text und Wüsten von Bullet Points, wo dann wirklich nur noch einzelne Worte draufstehen, wo man gar nicht mehr nachvollziehen kann, wie das eigentlich, was eigentlich gemeint ist. Und auch das ist ja anders. Und dann kommen wir vielleicht zu der Verwendung von den Elementen und auch der Komposition, hast du, glaube ich, vorhin gesagt.
Ja.
Wo ich schon total gespannt bin, wie das erlernbar wird und ob das genauso schnell geht wie die Grammatik, die ja tatsächlich sehr überschaubar und anwenderfreundlich jetzt fast gesagt ist.
Ja, das geht ziemlich schnell, weil auch diese Kompositionsregeln sich beziehen auf drei Hintergründe, die ziemlich viel mit unserer zumindest westlichen Sozialisierung zu tun haben. Das eine ist so ein bisschen die Kunstgeschichte, das andere ist die Kunstproduktion und dann gibt's noch etwas, was mit Architektur zu tun hat. Das muss man aber nicht verstehen, weil eigentlich die Kompositionsregeln so anschlussfähig sind, weil sie an die Art und Weise, wie wir Bilder schaffen oder rezipieren in unserer westlichen Welt, das ist sehr intuitiv. Ich fange mal hinten an bei der Architektur. In den Postern oder in diesen Kompositionsregeln, und die kann man ja auch auf PowerPoint und alle möglichen andere Formate anwenden, gibt es das Prinzip des goldenen Schnitts. Das kennt man aus der Architektur, das kennt man sogar aus der Natur, auch ein Ahornblatt sozusagen lässt sich so betrachten. Das kennt man aus der Fotografie. Es geht eigentlich um die Verhältnismäßigkeit von Elementen in einem Bild. Und das ist halt nicht immer 50-50. Der Mittelpunkt eines Bildes, der symmetrische Mittelpunkt ist nicht die Mitte eines Bildes, sondern liegt oftmals, hat das so eine Ein-Drittel-Zwei-Drittel-Logik. Wir rezipieren Bilder als schön und ästhetisch, wo das Auge irgendein Fluchtpunkt findet, wo es sich erstmal verankern kann in einem Bild. Ja, also wenn du jetzt hier ein Foto vom Park machst, dann könnte das ein Baum sein oder die Brücke in der Mitte, wobei die dann eben nicht in der auszurechnenden Mitte ist, sondern meistens ein bisschen abseits davon. Die Griechen haben so ihre Akropolis gebaut, die Römer ihre Foren. Das seit der Antike hat das eine lange Geschichte.
Und ist der Punkt, wo Thomas Schnelle sagt, wenn man das mal sich von Wiebke hat erklären lassen, dann weiß man, warum Poster funktioniert, warum manche Poster funktionieren und manche nicht.
Ja, das ist schön, dass er das so sagt.
Hat er mal gesagt.
Vor allem, weil ich ja den Großteil meines guten Posterbauens von ihm gelernt habe. Insofern freut mich das immer, wenn er das so sagt. Aber ja, das ist, ne, das sieht man. Ein Poster braucht sozusagen den Moment, wo man als erstes mit dem Auge sich visuell verankert, den muss man kennen und in der Gestaltung berücksichtigen und von dort aus kann man dann das Auge führen. So, dann kommt hinzu einfach unsere westliche Sozialisierung, dass wir in der Regel von links nach rechts lesen. Das mag in anderen Kulturkontexten anders sein. Da habe ich noch nicht drin gearbeitet, wäre aber mal spannend herauszufinden. In der Regel wissen wir, wenn da oben links ein Streifen steht, dann hat das sozusagen einen Überschriftcharakter, weil wir gewohnt sind, von oben nach unten und von links nach rechts zu lesen. Und dann gibt es so etwas wie Farben, Farblogiken, die kommen aus der Kunstproduktion, also Goethe hat sich mit Farben auseinandergesetzt und dann im Bauhaus eben zum Beispiel Johannes Itten, der die Bedeutung von Farben gelehrt hat. Und wir wissen, dass These Schnelle Köln unter anderem bei Victor Vasarely studiert hat, Kunst studiert hat, der wiederum sehr vom Bauhaus beeinflusst war. Also nehme ich an, dass sie diese Inhalte kannte, weil die Art und Weise, wie sie schon Farben beschrieben hat, ne, also grün als eine Art, fast schon naturgebender, beruhigender Faktor, Rot als nicht eine Warnwirkung, aber einfach als Komplementärfarbe dazu und Gelb als eine Art neutrale Farbe, die eine gewisse Form von Normalität ausstrahlt, im Gegensatz zum Weiß und sich auch nochmal anders vor dem braunen Packpapier abhebt. Und natürlich dann die Kreise, die so etwas Rahmendes haben in Form einer Überschrift, und die Ovale als Ergänzungen. So, das ist jetzt etwas, was man über die Zeit, was sich, glaube ich, auch ein bisschen entwickelt hat, wo es auch in der Metaplan-Geschichte unterschiedliche Nutzen gab. Lange gab es die Überzeugung, dass man eigentlich nicht mit Rechtecken arbeitet, sondern eher mit Ovalen. Das war so ein bisschen die Schule auch von These Schnelle Kölns Mann, Eberhard Schnelle. Und letztendlich ist die Wolke, die Metaplan-Wolke, die klassische, eine Zusammensetzung aus unterschiedlichen Ovalen, also in diesem Sinne eine Wortwolke, wenn man so will. Ja, die Wolke an sich ist zusammengesetzt aus Ovalen. Das hat man, glaube ich, mal geändert, so ganz eindeutig ist es nicht, aber in der Geschichte, man kann das jetzt nicht wissenschaftlich unbedingt nachweisen, man hat es aber geändert, weil doch in der Art, wie wir mit Zettel und Papier in Organisationen auch umgehen, die eben oft einen rechteckigen Faktor haben und dieses Benutzen des Rechteckigens eben ein bisschen mehr die Ordnungsliebe auch vereint und vielleicht auch dann etwas rationaler wirkt. Das kann man positiv, das kann man negativ sehen. Das ist so ein bisschen die Historie. Ist letztendlich aber auch ziemlich egal, weil es geht ja gar nicht darum, ob das jetzt oval oder rechteckig ist. Es geht mehr nur darum, hat man definierte Elemente und das sind eben diese definierten Elemente. Witzig ist, glaube ich, die Anekdote, warum das Orange orange ist. Das ist nämlich nicht rot, weil man in den 60er und 70er Jahren rot nicht fotokopieren konnte. Wenn du ein Protokoll gemacht hast im Sinne einer großen Fotokopie, dann wird rot unterm Fotokopierer halt zu schwarz und da kann man die Schrift nicht mehr drauf lesen. Deshalb ist es orange, weil es dann zu grau wird. Das hat einen ganz pragmatischen Hintergrund. Ursprünglich die Farblogik ist sicherlich eine der sozusagen Komplementärfarben an der Stelle.
Und der, glaube ich, auch oft die Frage, ne, welche Bedeutung haben die Farben?
Ja, genau. Darauf will ich gar keine Antwort haben, außer dass es einfach Teil der klugen dramaturgischen Überlegung ist, welche Farbe ich nutze. Ich kann Gegensätze darstellen, ich kann unterschiedliche Gestaltungsrichtungen darstellen. Wir haben ja eine beliebte Fragenfolge in unserem Moderationsrepertoire, die lautet, was macht es schwer, wie kann es gehen? Und da bietet sich schon einfach ein, was macht es schwer auf Orange und ein, wie kann es gehen auf Grün rein. Ob das so sein muss, ist nicht unbedingt. Man muss einfach die Nutzung der Farben und Formen in den Kontext dessen setzen, was man erreichen will. Und ich glaube, da kommen wir zu der dann eigentlichen interessanten Leistung dieser visuellen Rhetorik, dass sie nämlich zwei Dinge in einen Einklang bringt, die wirklich schwer sind, in einen Einklang zu bringen. Das eine ist eine Verständlichkeit. Also man folgt einer Präsentation und versucht, sie zu verstehen und gleichzeitig hat man die Nutzeneinsicht. Ich lasse ja, wenn ich etwas rezipiere, im Kopf sofort mitlaufen. Nicht nur verstehe ich das, sondern bringt mir das was. Ne, man überlegt sofort, da steht, wie kann es gehen? Aha, ein Workshop mit den Kollegen, ja, wie würde ich das denn machen? Also das läuft ja sofort mit und dann hat man ja noch eine Menge an konkurrierender Gedanken, ja, weil da verschüttet jemand einen Kaffee oder da bringt einem jemand Wasser oder da riecht das Mittagessen schon durch die Tür. Also was auch immer man in dieser Situation noch wahrnimmt, läuft also konkurrierendes Rauschen im Kopf mit. Und ich muss jetzt versuchen, mit meiner visuellen Rhetorik und der Interaktion, die ich da gerade herausfordern oder gestalten möchte, irgendwie in diese Schnittstelle zwischen Verständlichkeit und Nutzeneinsicht zu kommen. Ich versuche, etwas so zu gestalten, dass es verständlich ist und dass der Teilnehmende sofort leichter für sich rezipieren kann, was bringt mir das gerade? Was bringt mir das gerade kann sein, wieso ist das relevant für meinen Arbeitskontext, aber auch, wieso unterstützt das gerade das Verstehen? Und die Farblogik kann dann schon ein unterstützendes Element sein. Aber das ist sozusagen der Sweet Spot, in den ich schneller gelangen möchte durch eine gute Visualisierung als durch eine schlechte. Und wenn man das als Kriterium anlegt für viele Visualisierungen, die man so im Arbeitsalltag sieht, dann muss man sagen, und dann ist auch schon egal, welche Methode, da kommen nicht so viele hin. Ganz viele sind so überfrachtet, dass man sagt, okay, also vom Angucken alleine lerne ich es nicht, worum es hier geht. So. Mhm. Und die Zeit, das jetzt aber zu lesen, in der Zeit, an die es an die Wand geworfen wird, die habe ich jetzt auch nicht. Da stehen also 35.000 Subinformationen drauf, die ich überhaupt nicht rezipieren kann. Und dann sortiere ich das im Hinterkopf ein in mein Rauschen. Und da verschwindet es auch ganz schnell drin, weil es diesen schmalen Grat, der ich verstehe es und ich kann es sofort für mich weiterverarbeiten im Kopf, das ist ein Bruchteil einer Sekunde, das ist ein Sweet Spot und den kann man nicht so einfach finden.
Ist aber auch gleichzeitig so ein bisschen Vorwurf an die Art und Weise, ne? Oder an die visuelle Rhetorik, so wie ihr die betreibt und verwendet, dass durch diese Einschränkungen zu wenig Informationen eigentlich transportiert werden. Also das, was du gerade, glaube ich, als Neues beschrieben hast, als Rauschen, was durch dieses überbordende Benutzen von Farben, von Formen, von ne, dieser klassische super sticky Post-it-Satz in den Farben Karibikblau bis Tüdelütü grün oder
was. Neon Pink.
Und Pink, genau. Mhm. Wenn man eure Art Dinge zu visualisieren verwendet, kriegt man ja relativ zügig den Vorwurf, da muss man jetzt aber auch mal so Farbkodierungen ranmachen. Mit den wenigen Farben können wir doch gar nicht die ganzen Akteure ausdrücken, die hier am Tisch sitzen. Das ist ja so ein Grundvorwurf, oder?
Ja, das ist ein Grundvorwurf und den gibt es klar und das ist, glaube ich, sehr anschlussfähig an das, was ich anfangs sagte, mit Fluch und Segen zugleich. Ne? Und ich würde den Ball ja direkt zurückspielen und immer fragen, okay, was du doch abwägen musst, ist wieder Verständlichkeit und Nutzeneinsicht. Ja, vielleicht ist die Nutzeneinsicht höher, weil ich 5 Akteure in 5 Farben anwenden kann und da wäre ich ja auch die Letzte, die dann sagt, da habe ich was gegen. Ne? Aber die Verständlichkeit wird dadurch ja nicht unbedingt einfacher, weil ich ja dann erst wieder mitführen muss, welche Farbe, welcher Akteur. So, ich könnte ja auch dieses Problem, nämlich der, am Ende ist das ja die Kategorisierung, die schnelle Kategorisierung einer Farbe und eines Teils von Inhaltes zu einem Akteur oder sozusagen einem Bezug, das kann ich ja auch anders lösen, indem ich einfach sage, für den Akteur 1 bis 8 nehme ich halt einen weißen Kreis und mache darunter die dazu passenden Karten und dann auf der nächsten Seite ebenso weiter. Und dann haben die irgendwann, wiederholen sich die Farben, aber da ich ja durch die Form die Orientierung gewährleiste, geht das doch auch. Das sind aber ganz schnell so nitty-gritty-Diskussionen, die letztendlich Methodik und Umsetzung, also Funktionalität und Umsetzung verwechseln. Es geht über, wir sollen uns überhaupt nicht streiten oder es lohnt sich nicht zu streiten, welche Farbe man nimmt. Es lohnt sich auch nicht zu streiten, ob es nun 3 oder 5 sind. Wichtiger ist zu verstehen, dass man relativ schnell eine Grenze erreicht, indem man mit Gestaltungselementen, also das Verständnis von Gestaltungselementen auf jemanden anderen in seiner Wahrnehmung übertragen kann. Man kann das nicht schnell lernen. Dafür müssen es einfach wenige Elemente sein, die wiederkehrende Bedeutung haben. Dann manifestiert sich nämlich irgendwann die Bedeutung und dann weiß man, auf einem Kreis steht eine Überschrift oder auf einem Kreis steht immer, auf kleinen Kreisen stehen immer Namen oder Kürzel oder Daten. Also das hat irgendwas mit einer Zuordnung zu tun. Das weiß ich dann schon. Und das ist ja diese Verknüpfung von Synapsen, die will man ja herstellen. Und das geht einfach bei vielen Elementen schwieriger oder man braucht schlichtweg mehr Zeit, das zu erklären.
Ja, oder es wird einfach gar nicht mitgedacht, oder?
Ja.
Also ich habe gerade, wo du es gesagt hast, habe ich gedacht, wann habe ich schon mal erlebt, außer bei euch ehrlicherweise, dass jemand sich Gedanken darüber macht, welche Elemente er dauerhaft für welche Inhalte verwenden will. Also dauerhaft im Sinne von in dem Moment, wo es präsent ist. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der sagt, ich nehme übrigens das Post-it in der Größe immer für Folgendes. Ich nehme das Post-it in der Größe immer für folgende Inhalte oder für folgende Ordnungskriterien oder was auch immer. Das wäre eigentlich noch nie erlebt.
Naja, und ich glaube, vielleicht ist das irgendwie sozusagen my professional habit an der Stelle. Ich komme halt aus der Welt der Kunst und der kuratorischen Praxis. Also ich meine, ich habe den Großteil meiner beruflichen Laufbahn mit Künstlern darüber kommuniziert, wie sie etwas ausdrücken. Und die verzichten ja zum Großteil auf Sprache. Nicht alle, aber viele verzichten auf die gesprochene Sprache und auf Wort- und Schriftzeichen und nutzen Farben und Form. Und auch da geht ja sofort das Gespräch darüber, was willst du damit ausdrücken, was für eine Beziehungssetzung. So, und dann dieses sich hineinversetzen, da gestaltet jemand etwas und ich rezipiere das. Und dieses Ping-Pong zu spielen, das ist ganz nah an dem, was man dann eigentlich tun muss mit der visuellen Rhetorik, um Verständigungen in Workshops zu unterstützen. Macht das die Workshops dann besser? Ja, ich glaube schon. Mhm. Ist das immer en grand detail notwendig? Muss ich wirklich immer ein Poster machen und dann nochmal dieselbe Anzahl an Stunden visuell überarbeiten? Nein. Aber wenn man es macht und auch in kleinen Schritten oder sich zumindest einfach nur dieser Frage widmet, das, was ich visuell gestalten kann, unterstützt das das gesprochene Wort, ja oder nein? Dann ist das schon dann hat das schon zur Folge, dass man vielleicht nicht mehr auf der PowerPoint hinter jedem Satz irgendwie noch 30 animierte Kästchen baut. Ja, oder überlagert. Und das würde auch schon helfen. Also, es geht mir nicht darum zu sagen, ich muss es wahnsinnig kompliziert machen und das muss man jetzt alles so nach Strich und Faden machen. Nee, ich glaube nur dieser Grundgedanke, den mitzunehmen, irgendwie nutze doch einfach Gestaltungselemente, wenn du sie hast und sie sind in reduzierter Form, nutze sie bewusst, weil mit denen kann man mehr machen. An der Stelle ist weniger einfach wirklich mehr.
Ich meine, ich habe schon mal gelesen, dass man das schon als Diktatur begreifen kann, visuelle Rhetorik, dass durch das Reduzieren der Formen und Möglichkeiten, die man hat, das, was gesagt werden kann, schon zensiert ist.
Oh ja, komm, lass uns die ganzen Mythen der visuellen Rhetorik aufgreifen und zunichte machen. Das macht mir Spaß.
Wahrscheinlich ist das sogar spannender, als weiter zu überlegen, was ist es denn? Manchmal ist ja interessant zu sagen, was ist es denn nicht? Ne? Und das gerade über diese Vorwürfe anzugucken, geht es ja gar nicht darum, das irgendwie zu rechtfertigen, sondern einfach zu verstehen, was steckt denn in den Vorwürfen drin und warum gibt es die denn? Und das ist einer von denen, die ich zumindest kenne. Ne? Es ist eine Form von Diktatur. Man sagt ja recht klar, was zulässig ist und was nicht zulässig ist und wer sich nicht dran hält, hat ein Problem.
Genau.
Und das geht ja schon los bei den Kartengrößen. Ne? Du kannst auf die Kartengrößen eben nur in einer bestimmten lesbaren Größe Dinge schreiben, dann ist halt die Karte aus.
Genau. Genau. Und ich würde ja sagen, Diktatur, der Begriff gefällt mir natürlich überhaupt nicht, aufgrund seiner historischen Konnotation. Aber wenn du jetzt an andere Gestaltungsformen denkst, Musik zum Beispiel, ne? Beats. Also ich meine, gäbe es nicht eine gewisse Diktatur der Beats, hätte es wahrscheinlich den Hip-Hop so nicht gegeben. Von der 12-Ton-Musik mal ganz zu schweigen, bloß die hat nicht so eine kulturelle Revolution ausgelöst. Kann man jetzt auch zwei Meinungen drüber haben. Aber so, also an der Stelle, was ich ja interessant finde, ist immer, woher kommen diese Argumente? Und ich glaube, die kommen aus so einem Missverständnis, dass die Moderationsmethode, und da sprechen wir nicht nur über die visuelle Rhetorik, sondern über die Moderationsmethode als Ganzes, dass die irgendwie eine demokratisierende Funktion hätte. Und dass das sozusagen das Primat sei, man würde dadurch besser, breiter beteiligen können. Und das sei Zweck. Das ist auch ein Zweck. Ja, es stimmt, jeder kann einen Stift in die Hand nehmen und was auf eine Karte schreiben. In der Realität sieht das in Workshops gar nicht mal immer so aus. Wenn da irgendwie die Hierarchie im Raum ist, dann guckt man auch ganz genau, was schreiben die auf eine Karte. Das kann man dann wiederum umgehen, indem man sagt, wir lassen uns nichts zurufen, sondern wir sammeln hier mal die Argumente und schon hat man eine höhere Beteiligung, als wenn alle abwarten, bis die Hierarchien im Raum sich zur Sprache meldet. Also ja, es hat auch eine beteiligende, demokratisierende in dem Sinne Wirkung. Aber das ist nicht der Zweck. Der Zweck ist ja das Führen von Gedanken. Und ich weiß nicht, ob sich der Vorwurf der Diktatur eigentlich an der Methode reibt, an der Art der Visualisierung oder den Karten oder schlicht an dem, dass jemand die Gedanken hier intentional führt. Ich glaube, daran wird sich eigentlich viel mehr gerieben.
Und das ist schon spannend, wenn man so ein bisschen in die Entstehungsgeschichte reinguckt, liest man ja auch, dass einer der Gründe für die Entstehung der Moderationsmethode zumindest mal war, dass in den 60er, 70er Jahren dieses Partizipationsthema ganz groß hochgekommen ist durch die sozialen Umwälzungen, durch diese Gesellschaftsdiskussion. Ja. Und auch dadurch, dass unter Brandt das Plan als solches wieder in den Vordergrund getreten ist und man das irgendwie steuern und führen muss. Und das ist ja das, was du sagst. Ne? Es ist dazu da, zu führen und ein Stück weit zu steuern, wie Gedanken sich darstellen, ne? in der momentanen Situation, in der es eben passiert.
Genau, und das ist ja auch der Grund, warum Planen und Steuern so nah beieinander liegen eigentlich. Also das kommt ja alles aus der Kybernetik auch. Und Planen und Steuern liegen nah beieinander. Die Begriffe sind aber ganz unterschiedlich konnotiert. Planen ist sozusagen gemeinschaftlich, positiv, kollaborativ, crossfunktional. Und Steuern ist dann ganz schnell, wer nimmt jetzt hier das Zepter in der Hand? An der Stelle aber, das ist genauso ein Missverständnis, wie dass Führung immer nur von oben geht. Stimmt ja gar nicht. Geht ja auch von unten. So, aber die Führung der Gedanken, die braucht es an der Stelle. Und das ist auch eine ganz wichtige Funktionalität dieser Visualisierungen, die ja eine führende Wirkung haben sollen. Und wenn sich der Vorwurf der Diktatur dagegen richtet, würde ich sagen, dann ist es gerechtfertigt, weil ohne das geht es nicht.
Mhm. Das wäre wahrscheinlich sofort der Anschlussvorwurf dran, dass visuelle Rhetorik und man kann das wahrscheinlich wirklich nicht so sehr loslösen in der Betrachtung dieser Mythen von der Moderationsmethode, dass es eigentlich immer eine Frage von Machtausübung ist, wenn man Macht als was Negatives bezeichnet und betrachtet. Ne? Dass immer das Steuern als Macht, das Führen als Macht, das Orientierung geben als manipulatives Element machtvoll missbraucht wird. Das steckt da alles, steckt irgendwie alles für mich mit drin, so ein bisschen, dass da wahrscheinlich eine Sorge der Leute drin ist, die das so erlebt haben.
Klar.
Und das kann man ja, glaube ich, auch nicht so ganz vom Tisch nehmen, dass das so ist. Ja, was durchaus erlebbar sein dürfte.
Genau, und da aber würde ich sagen, da driften wir dann vielleicht zu weit ab in einfach das Erleben in Organisationen, Methode hin, Methode her. Also das gibt es ja so oder so auch. Und mein Gegenargument wäre, das gibt es sogar noch mehr in ungesteuerter Kommunikation, weil man viel mehr und andere Machtmittel da zur Verfügung hat. Man kann mit Latenzen in der Kommunikation umgehen anders. Man kann paraphrasieren. Man kann Interpretationsspielräume viel weiter fassen. Wenn ich mit jemandem diskutiere, ohne jede Form der Visualisierung, dann sozusagen ist es ein pures Spiel, ja. Dann ist es Rhetorik im besten Sinne, die Kunst der Rede. Dann gibt es Überzeugungsmittel, ganz viele stilistische Mittel, die ich nutzen kann, auch zur Manipulation oder einfach zum Spiel. Wenn ich aber visualisiere, habe ich wieder diese Kanalisierung, die wahnsinnig produktiv sein kann. Gerade um in machtvollen Situationen, also dort, wo unterschiedliche Ebenen im Raum sind, dort, wo Expertise sozusagen, die Vorstandshierarchie, wo fachliche Führung und disziplinarische Führung aneinander geraten könnten, dort kann diese Kanalisierung auf, was sind denn die Argumente, wie verstehen wir sie denn, lass uns doch mal an diesen Begrifflichkeiten und dem, was wir hier aufschreiben, entlang diskutieren und lass uns doch Argumente auf Karten fassen, die man unterschiedlich einbringen kann, kann das eine positiv kanalisierende Wirkung haben.
Ich glaube, das hat ja ganz viel damit zu tun, wie was man unterstellt, wie Menschen Werkzeuge benutzen. Ne? Am Ende ist ja visuelle Rhetorik auch nur ein Werkzeug, ein Mittel, um was zu erreichen. Und die Frage ist, mit welchem Vorsatz gehe ich daran, ne? Und was will ich erreichen mit dem, was ich da tue? Und das kann eben so oder so sein. Und wie immer ist der Hammer auch schnell eine Waffe im Sinne des Gesetzes.
Richtig, das hast du sehr schön gesagt. Und andererseits ist diese Feststellung, es ist ein Werkzeug, eben ja auch genau der Unterschied, es ist eben nicht Kunst.
Oh ja.
Ne? Es hat einen Zweck und es hat eine Funktionalität.
Ja, das ist der andere Vorwurf, den man auch manchmal hört, es ist halt nicht schön.
Okay, wenn du jetzt mit einer Kuratorin anfangen möchtest, über Schön und Kunst zu reden, dann müssten wir uns noch ein paar Reisen mit der MS Calypso vornehmen. Ich glaube, das vertiefen wir jetzt nicht.
Jetzt nicht, aber das können wir später nochmal vertiefen auf der zweiten Reise. Aber das ist tatsächlich ein Vorwurf. Ne? Es ist einfach dadurch, dass es nicht so bunt ist und nicht so Eye-Candy ist wie PowerPoint oder sowas, ist halt nicht schön. Und deshalb würde es auch keine Freude machen, den Postern zu folgen. Das hört man auch. Also hört man es falsch, ich höre das auch.
Und wie ist dein Erleben?
Mein Erleben ist, dass ich schon mal mit Schön tatsächlich nicht so richtig viel anfangen kann, weil das ist, also ich glaube, ich finde sogar Zwölftonmusik schön. So mag das sein. Andere Leute finden Popmusik gut. Ich kann das nur mit Musik, glaube ich, eher verknüpfen, was schön ist und was ich nicht schön finde. Und der Punkt ist aber für mich, das ist ja was ganz, ganz Persönliches, was ich wie ästhetisch empfinde und was ich nicht ästhetisch empfinde. Mal von den Sachen von dem goldenen Schnitt abgesehen. Ne? Ich glaube, das ist so ein allgemein gesetztes Thema. Ne? Das finde ich dann eben symmetrisch oder nicht symmetrisch und habe davon irgendwie was. Insofern, Poster sorgen für mich für Klarheit und das ist mir wichtiger als Schönheit, weil Schönheit total subjektiv ist. Wenn wir Klarheit im Gespräch haben, dann habe ich viel mehr erreicht, als dass alle da sitzen und sagen, das ist ein schönes Bild. Ja, und möglicherweise dann noch hinterher fragen, was wollte der Künstler uns damit sagen?
Und das kann man sich auch durchaus manchmal fragen. Also wenn man sich die Frage stellt bei einem Poster, dann hat es den Zweck der Verständigung verfehlt und hat diesen Sweet Spot zwischen Nutzeneinsicht und Verständlichkeit schlichtweg nicht erreicht. Das passiert schon mal. So, das natürlich passiert das. Ist ja auch gar nicht schlimm. Ich glaube, den Vorwurf der Manipulation übrigens, den würde ich gleich wieder pingpongmäßig an die PowerPoint-Fraktion zurückspielen. Auch das hört sich jetzt so an, als ob ich mit diesem Medium nichts anfangen könnte. Ich finde das sogar ziemlich spannend. Ich nutze es nur eben für interaktionsauslösende Momente und da, worum es darum geht, etwas zu diskutieren, nicht gerne. Aber das kann man gleich zurückspielen, denn da wird ja in der Tat mit visuellen Reizen etc. gespielt, die oft eine total ablenkende oder manipulierende Wirkung haben.
Ja, gerade mit dieser Taste der wir lassen mal Objekte reinfahren und rausfahren und hochfahren und blinken und das ganze Zeug, ne, das ist, wenn man sich das überlegt, dann ist das ja eigentlich ein viel manipulativer, einsetzbares Element, weil ich damit ja Sachen invisibilisieren kann. Ne? Ich kann Aussagen mit diesem Blink-Blink verdecken und habe unten in der Ecke links stehen, ihr seid übrigens alle doof, es sieht nur keiner, weil oben drüber irgendwas flackert und flimmert und meine Aufmerksamkeit auf sich zieht und am Ende kann ich sagen, wieso haben da alle gesehen? Habe ich doch da hingeschrieben, stand doch da. Haben Sie das Memo nicht gelesen, glaube ich, ist dann der Satz, der in manchen Filmen benutzt wird.
Und es führt ja auch eben ganz schnell zu sozusagen einer Verliebtheit in die Möglichkeiten, ja, die Unendlichkeit der Möglichkeiten. Also ich meine, jetzt habe ich eine 11-jährige Tochter, die man so langsam jetzt irgendwie an ein iPad ranführt, die auch schon mal eine Präsentation machen möchte. Und das war total witzig. Ich habe ihr irgendwie Keynote auf ihrem iPad da installiert und gesagt, ja, mach mal. Die sollte eine Reise sozusagen ihrer Klasse erzählen, auf der sie war. Und ich meine, die schiere Unendlichkeit der Möglichkeiten hat dazu geführt, dass man in anderthalb Stunden genau 2 Folien produziert hat, aber mit 34.000 Emojis und Animationen. Ja? So wahnsinnig toll, konnte man sich wild ausprobieren. Das Gegenbeispiel ist dieselbe Tochter, allerdings anderthalb Jahre früher, habe ich etwas unfreiwillig an dem Tag mit zur Arbeit genommen und habe gesagt, hier ist ein Poster, hier sind Karten, ich muss jetzt mal 2 Stunden in ein Gespräch verstinden, viel Spaß, wir hören uns wieder, schreib doch einfach mal auf, was du die letzte Woche gemacht hast und sortier das. Und sie hat ein Poster hergestellt, was eben diese Elemente beinhaltete. Sie hat total intuitiv irgendwie für die Tage, die sie beschrieben hat, kleine Kreise benutzt und hat die mit Pfeilen in Beziehung gesetzt und natürlich ein paar zu viele Klebepunkte, als wir es machen würden, überall in jeder Ecke verteilt. Aber ist ja auch egal. So ein bisschen spielerisch ist ja nicht schlecht. Was ich damit sagen will, ist, dass die Limitation auf Objekte dich eben zwangsweise dazu führt, mehr Zeit damit zu verbringen, was du ausdrücken willst, als wie du es ausdrücken willst.
Das rührt ja sofort einen anderen Vorwurf an, nämlich, dass diese notwendige Vereinfachung durch die visuelle Darstellung eigentlich das Verstehen von komplexen Zusammenhängen verhindern würde. Ich kann mir vorstellen, wo das
schlecht
herkommt.
Schlecht gemacht,
ne?
Bestimmt. Also ich würde sagen, es gibt komplexe Zusammenhänge, die kann man einfach darstellen. Es gibt komplexe Zusammenhänge, die kann man sehr kompliziert darstellen. Natürlich ist das eine Frage der Darstellung, klar. Also gerade beim Bauen von Matrixen, ja, heute Morgen hatten wir auch in der Workshop-Vorbereitung die Idee, ach, das müssten wir doch mal in so einer Matrix darstellen. Hier ist ein Zeitstrahl, das sind die strategischen Fragen, wie verändern die sich denn jetzt auf diesem Zeitstrahl und hier noch und ach nee, dann hier noch eine Farbe und irgendwann gesagt, stopp. Wir machen jetzt nicht noch 15 Farben und Formmanipulation und immer größer und weiter. Es muss einen anderen Weg geben, wie wir das darstellen können, weil so kann es keiner verstehen. Also die Grenze der Elemente führt dich ganz schnell an die Grenze dessen, was verständlich ist. Und das ist eigentlich produktiv. Man wird immer wieder zurückgeworfen auf diese Frage, wie kann ich das gut darstellen, wie kann ich das gut gestalten?
Ist ein Zwischengedanken, den ich gerade hatte, als du es gesagt hast, ist als so das Beispiel, zumindest mal in meiner Welt, was immer benutzt wird, um klarzumachen, dass es nicht darum geht, komplexe Dinge komplex erscheinen zu lassen, sondern hochkomplexe Dinge einfach anwendbar zu machen, ist ja das Drehrad von dem Original iPod. Ja, wo man sagt, genau. Man konnte mit einem Dreh, mit einem Kreis dieses ganze Produkt bedienen. Ja, du konntest vorspulen, du konntest auswählen, du konntest alle Dinge, die du machen musst, in jeder möglichen Kombination eigentlich verwenden. Und im Grunde genommen ist das ja, dem iPod macht man den Vorwurf nicht, dass durch die vereinfachte Darstellung Komplexität verloren gegangen ist, sondern da wird es gefeiert. Hier wird es eher als Vorwurf verwendet und wahrscheinlich ist das auch so ein, habe ich gerade überlegt, so ein Anhängsel noch an dieses an die Möglichkeiten, die man eben bei PowerPoint hat. Ne? Wenn ich viele Dinge machen kann und nur plötzlich kann ich die nicht mehr, dann finde ich das erstmal doof, weil mir Möglichkeiten angeblich genommen werden und es aber auch den Zwang auslöst, sich so intensiv mit den Dingen zu beschäftigen, dass man es so einfach wie möglich tatsächlich erklären kann. Und das bedeutet ja, also ich glaube ganz fest daran, das kann man nur, wenn man sich ganz intensiv mit den Themen beschäftigt. Wenn man Sachen so ein bisschen kurzweilig nur anguckt, sag ich mal, dann wird das nicht gelingen, diese komplexen Sachverhalte runterzudampfen auf einen klaren Satz.
Also ich höre jetzt bei dir zwei mögliche Themen raus, in die wir vertiefen könnten. Das eine war so ein bisschen dieses Argument mit dem iPod und da würde ich ja denken, genau, also ist Metaplan doch wahnsinnig customer-centric, oder? Weil wir sozusagen die ganze Zeit darüber nachdenken, was ist sozusagen die Nutzenperspektive an der Stelle? Die visuelle Rhetorik sagt, du musst die Nutzeneinsicht in den Blick nehmen und dich daran ausrichten. Also mehr Customer-Centric geht's ja nicht. Warum haben wir das nicht schon immer so gesagt? Vielleicht hätte das geholfen, um diesen großen Fundus an Mythen, den du da offensichtlich hast, irgendwie nochmal kleiner zu machen, schon vorneweg. Aber macht nichts. So, das ist das eine. Und das zweite, worauf du ja jetzt anspielst, was braucht es eigentlich jenseits des Wissens, um die Gestaltungsmöglichkeiten und diese Reduziertheit braucht es nicht auch dieses wahnsinnige tiefe Verständnis, also deep, deep, deep dive, um dann mit großer Überzeugung und Sicherheit sagen zu können, wir brauchen nur diesen einen Satz und das ist die strategische Intention. Da würden wir sagen, ja. Ne? Das hat aber eigentlich mit einer anderen Überzeugung zu tun. Und das ist die Überzeugung, du kannst nur gut mit Menschen diskutieren, wenn du an die für sie relevanten Fragen anknüpfen kannst. Und die relevanten Fragen für die Zusammenarbeit liegen selten in der Zusammenarbeit an und für sich, sondern in den ganz konkreten Fragestellungen, die in ihrer Organisation an der Stelle, wo sie gerade sind, bewegen müssen. Und das ist dann eine fachliche, eine thematische Fragestellung, eine wirtschaftliche Fragestellung, you name it. Da muss ich mir die Mühe machen, da einmal tief reinzugehen und die zu verstehen, damit ich von dort aus abstrahieren kann und es so gestalten kann, dass man gut darüber diskutieren kann, um diese Anschlussfähigkeit herzustellen. Das hat erstmal noch gar nichts mit der Visualisierung zu tun. Das ist einfach der Glaube, dass du Menschen besser zum gegenseitigen Diskutieren und auch sich öffnen bekommst, wenn du an die für sie relevanten Fragestellungen dich entlanghangelst. Das ist das Konzept der lokalen Rationalitäten und der Anschlussfähigkeit an diese.
Das Verständnis für den Gegenüber und die Welt des Gegenübers ist ja das, was man aber braucht, um mit visueller Rhetorik wahrscheinlich Bilder zu erzeugen, an die jemand anschließen kann. Und schon deshalb muss ich ja irgendwie verstehen, wie sich die Welt des anderen aufbaut. Und ich fand es total klickmachend, gerade als du gesagt hast, das ist ja customer-centric, was ihr da macht. Irgendwie schon, und zwar ziemlich. Was passiert denn eigentlich was passiert in Organisationen als Organisationsgestaltungsmittel mit der visuellen Rhetorik? Welche Wirkung entfaltet die denn eigentlich da?
Also, wenn wir in Organisationen arbeiten, in unserer Beratungsarbeit, in Form von Workshops, dann produzieren wir allein durch die Methodik, denke ich, immer eine sogenannte Differenzerfahrung. Ja, man ist gewohnt, man kommt in einen Workshop, man sitzt in einem U und hat den Laptop vor sich geklappt und guckt auf irgendwas. Auf irgendwas weit an einem Bildschirm, was man nicht besonders gut lesen kann, auf irgendwas an seinem eigenen Laptop und dann poppt irgendwie das Teams-Fenster auf und die E-Mail. So, das ist, glaube ich, irgendwie 90% des Normalzustandes. Und wenn es das nicht ist, dann ist es irgendwie der fancy Raum mit dem Schaukelstuhl und dem Sitzkissen und dem Flipchart und der Tafel und dem Moderationskoffer und der Tischtennisplatte, wo sozusagen alle möglichen Spielarten zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen Vergnügen und Verstehen irgendwie bespielt werden können. Ne? Und Und irgendwo dazwischen und so gar nicht sich da rein integrierend, kommt man dann in einen Raum, wo Tafeln stehen, wo keine Tische mehr stehen, wo es nur Stühle gibt, wo im besten Falle noch kleine bewegliche Tische daneben stehen, idealerweise die Stühle auch noch Rollen haben. Also du kommst sozusagen in ein total performatives Setting, was ganz genau so von uns gebaut und intendiert wird. Mit allen Abstrichen, die man dazwischen in der Realität der Organisation so machen kann. Das hat ganz viele Funktionen und Effekte. Und einer davon, der Gesamteffekt, ist, eine Differenzerfahrung zu schaffen, die für den Moment den Teilnehmenden suggeriert, du bist jetzt hier an diesem Ort und natürlich wirst du gezwungen, dich auf etwas einzulassen, was du so noch nicht kennst, wo du auch keine Kontrolle drüber hast. Ja, das ist so. Das, ne, jetzt kommst du und sagst, es wird einem wieder als diktatorische Maßnahme ausgelegt. Kann sein. Ne? Natürlich ist das so. Weil du musst ja irgendwo sozusagen die carte blanche schaffen, das weiße Papier, von dem du jetzt gemeinsam in einen Verständigungsprozess losgehen kannst. So, und deshalb stehen auch nicht alle Poster schon im Raum, sondern man sieht eins, maximal eins, das ist das Titelposter. Man blättert das nach und nach auf. Es ist ein performativer Akt, der im Präsenzmodus viel einfacher fällt. Der in den 70er Jahren gab es ein bahnbrechendes Projekt, aus meiner Perspektive bahnbrechend, das versucht hat oder auch in Anfängen umgesetzt hat und hinterher in Berlin auf Senatsebene auf jeden Fall umgesetzt hat, interministerielle Räume zu bauen. Also Verständigungsräume sozusagen zwischen Funktionen, in dem Fall zwischen Ministerien, die so arbeiteten. Heute gibt es das, glaube ich, in Kliniken habe ich es zuletzt gesehen, sogenannte Teamboard-Sitzungen, die kommen da ziemlich nah dran. Das ist dann auch ein spezifischer Raum, in dem mit der Teamboard-Methode ein Prozess zum Beispiel, das Entlastmanagement oder was auch immer verbessert wird. Aber das basiert nicht nur auf einer bestimmten Methode, sondern letztendlich auf dem Schaffen einer Differenzerfahrung in einer Organisation. Die signalisiert schon, heute setze ich mich mit dem und dem auseinander oder eben mit dem anderen auch übrigens nicht. Nicht mit meinen E-Mails, nicht mit irgendwie der üblichen Meetingstruktur in unserem Weekly, wo wir um den Tisch drumherum sitzen, mit dem allem nicht, sondern mit was ganz anderem. In der Akademie, da wo du uns besucht hast, wo dieser Raum ja immer da ist, wo wir immer so arbeiten, hat das natürlich irgendwann so einen Wiederkehreffekt. Ne? Und zu dem gehört nicht nur die Visualisierung, zu dem gehören dann irgendwann auch die Stühle und die Kekse und die Musik und der Park und all das, was es drumherum braucht. Ja, das ist dann sozusagen der Lernraum, der an der Stelle so bewusst geschaffen wird. Entweder ist es ein Diskursraum in der Organisation, bei uns selber ist es der Lernraum, aber es ist immer ein intentional geschaffener Raum, der eine andere Art von Erfahrung möglich macht.
Wenn man nochmal kurz auf diese Vorwürfe zurückkommt, was ist denn dein Lieblingsvorwurf, den du eigentlich am interessantesten findest, am besprechenswertesten?
Ich glaube, mein Lieblingsvorwurf ist der Oberflächlichkeit.
Aha.
Dass die Art der visuellen Rhetorik, wie sie jetzt zum Beispiel Inhalte reduziert, also stell dir vor, wir haben irgendwie ein Vorgespräch geführt und jetzt, du hast ein strategisches Anliegen. Keine Ahnung, wir haben ein Vorgespräch geführt, jetzt kommen wir in den Workshop und als erstes Poster bringe ich mit, da steht ein weißer Kreis, was wir verstanden haben und dann stehen da 5 Karten. Und du denkst dir, hä, ich habe eine Stunde mit der Frau gesprochen, was kommt die mir hier jetzt mit 5 Karten? So, das wird ganz schnell zu einem Vorwurf der Oberflächlichkeit in der Argumentation. Also man befürchtet, dass komplexe Themen stark vereinfacht werden, wenn man sie auf visuelle Darstellung reduziert. Das passiert eigentlich, also der Vorwurf ist dann gerechtfertigt, wenn das Primat des Visuellen überhand nimmt. Wenn das Visuelle also nicht mehr das Wort unterstützt, den Gedanken, die Führung der Gedanken unterstützt, sondern einfach nur schick aussieht. Ne? Dann ist es ein gerechter Vorwurf, wenn die Visualisierung kein ergänzendes Hilfsmittel ist, sondern einfach nur sozusagen eine visuelle Ablenkung. Aber ansonsten ist die Reduzierung auf 5 Karten ja eigentlich das Ergebnis eines doch längerwierigenden Nachdenkprozesses, der nicht lautet, was sind die 5 einfachsten Argumente aus unserem einstündigen Gespräch, sondern was sind die 5 wichtigen Informationen, die die Teilnehmenden inklusive Falk jetzt brauchen, um weiterzudenken. Weil es geht überhaupt nicht darum, ein Gespräch in Gänze zu erzählen, sondern jetzt das Anliegen weiterzudenken. Und in unserem Workshop für visuelle Rhetorik gibt es da übrigens eine ganz schicke Übung zu. Und die lautet, dass ich die Teilnehmenden bitte, ich zeige mal ein kleines Video, und dann bitte ich die, dieses Video zusammenzufassen, nachzuerzählen, was sie da, es ist eine Szene, was sie da gesehen haben, für als Eröffnung für einen Führungskräfte-Workshop zum Thema Macht am nächsten Tag. So, also die Aufgabe ist, du willst den Führungskräften, du willst davon berichten, was du in diesem Video gesehen hast. Das war eine lustige Szene. In dem Workshop geht es so ein bisschen um Abhängigkeiten untereinander und Machtbeziehungen in der Zusammenarbeit. Den Workshop willst du eröffnen mit diesen Karten. So, und das dauert immer eine Weile. Da haben die so 40, 45 Minuten für Zeit, sich in der Gruppe zu einigen, wie sie dieses Video jetzt nacherzählen. Und in aller Regel ist das immer ein Kampf, wie geht's noch einfacher, wie geht's noch klarer? Und dann geht's nicht darum, ganz schnell geht's dann um die Diskussion, was brauchen wir, damit die das verstehen, und nicht, was hat dieses Video uns erzählt? Weil das ist die Rückwärtsperspektive. Es geht um die Perspektive nach vorne, um ins Handeln zu kommen. Was ist die Anschlusskommunikation, die ich auslösen will? Und das ist die Suchfrage. Und eigentlich vergisst dieser Vorwurf der Oberflächlichkeit genau das. Wenn er gerechtfertigt ist, dann hat sich jemand, der gestaltet, keine Gedanken um die Anschlusskommunikation gemacht.
Ich glaube ja, dass die Poster am Ende, die entstehen in Workshops oder für Workshops, dass die über Zeit und über diejenigen, die sie betrachten oder verwenden, andere Funktionen erhalten können.
Genau.
Man könnte sagen, es sind Boundary Objects, die für einen bestimmten Moment eine bestimmte Funktion erfüllen und dann später wieder eine völlig andere und so eigentlich verschiedenartige Interessen und Akteure zusammenbringen können. Ne? Weil man eben nicht eine spezifische Sprache lernt, sondern einfach vorwärts laufen kann damit.
Genau, und manchmal werden sie selber zu einem Art Bild- oder Referenzobjekt. Ne? Also Teilnehmende aus unseren Führungskräfteentwicklungsformaten, schickes Wort auch, ne, habe ich so zum ersten Mal gesagt. Egal, Teilnehmende der Metaplan Akademie, die berichten immer von unterschiedlichen Postern, die sie irgendwie interessant finden. Meistens sind das nicht die, von denen ich dachte, das sind die zentralen Poster in einem Seminar, sondern ganz andere. Und irgendwann habe ich mich gefragt, warum ist das so? Und der Punkt ist, weil in dem Moment, wo das Poster dran kam, plötzlich die Verbindung von verständlich und Nutzeneinsicht ganz nah beieinander waren.
Ja, absolut.
An das Poster erinnert man sich, da, ja, wo irgendwas irgendwie Klick gemacht hat. Das kann irgendein Poster gewesen sein, aber es war vermutlich nicht das Input-Poster von ihm, dem ich dachte, Mensch, das haben wir jetzt aber richtig gut hingekriegt, so mit der visuellen Gestaltung und der Unterstützung und Führung der Gedanken, sondern es ist das, wo es Klick gemacht hat. Was ja nur zeigt, man muss sich irgendwie bei jedem Poster Mühe geben, aber eben auch zeigt, ja, am Ende ist es sozusagen Träger einer Erfahrung, einer Erinnerung an so einen Workshop, die dich dann in neue Kontexte weiterleitet.
Genau das hatte ich gerade im Kopf nochmal aus dem Erleben heraus. Ne? Du hast ja, also du hast jetzt mehrfach betont, und ich finde, es wird zumindest für mich gerade immer wichtiger, dass es eine Unterstützung ist, dass die visuelle Rhetorik eine Unterstützung ist für das, was da ist und was vermittelt und gesprochen und erarbeitet wird. Und ich glaube, das ist genau der Moment, wo das der Impuls und die eigene Lebenswirklichkeit in dem Moment so aufeinander liegen, dass du sagst, peng, und jetzt macht es Klick. Und deshalb sind es wahrscheinlich immer ganz unterschiedliche Poster und manchmal die ganz einfachen und manchmal wahrscheinlich auch die etwas komplizierteren mit den vielen, vielen Kreisen, über die man dann streiten kann, ob die jetzt noch so richtig nachvollziehbar sind oder nicht.
Ja, aber weißt du, was das Interessante ist? Es sind selten die, wo wir grafische Elemente benutzen. Das tun wir ja ganz, ganz selten, weil bei grafischen Elementen oder bildlichen Elementen es ja so ist, dieser schöne Satz, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das ist so, wenn ich in die Kunsthalle denke, mein Lebenselixier, wunderbar. Aber wenn ich im Workshop oder im Arbeitszusammenhang unterwegs bin, denke ich, oh nee, bloß nicht. Ja, weil ich kann es halt von allen Richtungen interpretieren. und ich kann es irgendwie auch anders nutzen, als es vielleicht gedacht war. Fein. Aber es sind oft nicht die grafischen Darstellungen, sondern es sind sozusagen die Poster, wo es aus irgendeinem Grund eben Klick gemacht hat, die dann als Boundary Objects, die können ein Bedeutungsträger werden, der einfach die Ebenen wechseln kann.
Ja.
Und das ist ja das Spannende daran. Und auch das können sie werden, weil man sich irgendwann nicht mehr damit auseinandersetzen muss, ah, hier ist jetzt Pink verwendet, was soll mir jetzt das Pink sagen? Ah, hier sind jetzt 12 Farben und 24 Formen und Dreiecke und Kasten und alles übereinander und jetzt fliegt noch was rein. Was soll mir das jetzt sagen? Also mit dem ganzen Kram, mit diesen Hürden der Verständigung musst du dich ja gar nicht mehr auseinandersetzen. Das hast du ja spätestens beim zweiten oder dritten Poster geschnallt, dass es einfach diese Farben und Formen gibt und das jetzt einfach so dargestellt ist.
Ich weiß, wir waren vorhin schon mal an der Stelle der Vielzahl der Möglichkeiten, die durch elektronische Werkzeuge dann gegeben sind.
Ja.
Wollen wir noch mal kurz über die Anpassungsnotwendigkeiten auf die Remote-Welt eingehen? Das fände ich, glaube ich, auch nochmal interessant, mal zu verstehen, wie ihr damit umgeht. Also ich habe so einen Aha-Moment gehabt neulich im Workshop, hatte auch Karten verwendet und die Leute fingen an, sich zu beschweren, ne, dass sie diese Kartengrößen nicht verändern sollen, dass sie bitte nicht mehr als 4 Zeilen schreiben sollen und. Und sie haben natürlich, so wie das viele dann machen, einfach wieder Romane geschrieben und haben dann den Klassiker, ne, ich habe ja die Form gar nicht verändert, ich habe nur über den Rand drüber rausgeschrieben. Naja, gut. Ja. Das hast du ja nicht gesagt, dass ich das nicht darf. Und ich habe dann gesagt, könnt ihr euch noch erinnern, irgendwie vor 15 oder 18 oder 20 Jahren, als die Post-its durch die, glaube ich, also zumindest in meinem Erleben, durch die agile Welle eingeführt worden sind, war das Argument immer, guck mal, wie toll das ist, denn da ist ja der beschreibbare Raum begrenzt, deshalb muss man viel klarer Gedanken fassen.
Ja.
Und das war was, wo es bei allen sofort wieder Klick gemacht hat und dann hieß es, ach so, stimmt, so war das damals. Das war gar nicht doof. Wie erlebten ihr das? Ist da das Verwenden von Kollaborationstools in Remote-Sessions, ist das auch Fluch und Segen zugleich?
Also ich finde, das klingt jetzt so ein bisschen super arrogant, wenn man sich da hinstellt und sagt, was mutet ihr mir hier diese Varianten von Augengrippe zu? Das will ich doch alles gar nicht sehen. Das mag ich vielleicht denken, aber auch nicht, weil erstens mal finde ich ja so ein Collab-Tool erst total gut, weil das bestätigt ja schon mal die Grundannahme, die man hoffentlich immer trifft, lass doch mal was aufschreiben. Also da ist ja schon für mich eine der großen Hürden genommen. Also dickes Check, super. Okay. Lass doch mal was aufschreiben. Ah, lass mal was aufschreiben auf beweglichen Elementen. Oh, Doppelcheck. Noch besser. Ja, bewegliche Elemente, weil dann kannst du die nämlich nach links und rechts schieben. Ach, guck mal, wir könnten doch noch einen Pfeil machen und sagen, das eine folgt auf das andere. Super, du fängst an, irgendwie eine Beziehung zu setzen. Dreifaches Plus, prima. Also, ich finde, irgendwo muss es ja auch praktikabel sein für Menschen, die nicht wie ich jeden Tag irgendwie in diesen Dingen leben und das als Primat ihrer eigenen Gestaltung schon so von vornherein setzen. Und auch das hat was wieder mit der Praktikabilität zu tun. Natürlich, ja, wenn diese Boxen alle getickt sind, also ich schreibe mit, die Elemente sind beweglich und ich fange an, sie in eine Beziehung zueinander zu setzen, dann kann ich mich damit auseinandersetzen, diese Grundprämissen sind da. Jetzt mache ich es doch dann auch so verständlich wie möglich, wenn andere da mit mir drauf gucken. Und dann hilft es eben nicht, 10 Zeilen Romane zu schreiben, weil die schwer zu lesen sind, sondern 3 bis 4 Zeilen auf eine Karte zu packen, sich eher zu überlegen, was ich drauf schreibe, als zu sagen, ach, packe ich nochmal einen Satz dazu. Also klar, das ist schon immer beim Schreiben so, kürzer ist immer schwerer. Und das braucht Zeit. Und man fängt ja an, dann miteinander zu ringen. So, ach, kannst du das wirklich weglassen? Ich finde nicht, dass du dieses Wort weglassen kannst, weil das Wort ist es doch was. Da fangen wir ja an. Insofern, wenn man das auslösen kann, noch besser. Aber ich wäre schon happy damit, wenn es in der Regel erstmal aufgeschriebene Dinge in visuell beweglichen Elementen, die in einer Beziehung gesetzt werden, sind, sein könnten. Und das geht auch gut auf PowerPoint. Mhm. Das geht auch gut auf PowerPoint. Und dann ist nur eben die Grenze der Verständlichkeit, die muss man relativ hart markieren. Und das ist ja das, was du gemacht hast in deinem Beispiel. Du hast ja nicht gesagt, ihr dürft nicht über 5 Zeilen schreiben, sondern hast gesagt, erinnert euch an die Zeit, wo wir gesagt haben, Reduzierung ist cool, weil wir es einfacher verstehen können. Damit hast du die Grenze der Verständlichkeit und die Toleranz ganz nach unten gesetzt. Das war nachvollziehbar und das hat Wirkung erzeugt. Du hast ja nochmal nach dem Unterschied gefragt,
genau.
Ne? Auch mit analog und virtuell.
Weil es, also ich sag mal, eins, was mir total schwer fällt, ist die diese 20-24 Elemente Regel zu behalten, weil es so einfach ist, ne? Du baust und baust und baust dann dazu und hast urplötzlich ganz, ganz viele Elemente, um die man dann irgendwie einen Rahmen macht, dann sind aber die Rahmen wieder unterschiedlich groß. Über das Packpapier habt ihr da ja eine klare Größenvorgabe im Analogen. Ja. Und das finde ich total schwierig einzuhalten. Das merke ich immer, dass ich da, dass mir das Reduzieren an der Stelle total schwer fällt. Weißt du,
genau.
Weil es so leicht fällt, es nicht zu tun.
Richtig, es fällt eben so leicht, es nicht zu tun. Das ist der Weg des geringsten Widerstandes. Was man sich merken kann, ist nicht irgendwie, wie macht man es ganz konkret. Was man sich merken kann, ist vielleicht, welche Frage muss ich mir eigentlich im digitalen Raum stellen? Und das ist die Frage nach der Räumlichkeit. Im digitalen Raum zu arbeiten versus im Analogen ist so, wie durchs All zu fliegen, wenn ich doch auf der Erde gehen kann. Also du hast keine Schwerkraft, du hast keine räumliche Begrenzung, du hast keine Tafel, die dich limitiert, du hast keinen Raum, durch den du die Dinge schieben kannst, wo du auch markieren kannst, das schiebe ich jetzt von mir weg und zu mir hin, das schiebe ich nach links und nach rechts, weil wie du auf links und rechts guckst oder ich auf links und rechts guckst oder das nah an meiner Maus ist oder an deiner Maus, das kann ich ja alles nicht kontrollieren. Da habe ich keinen Einfluss drauf als Moderator, da hast du als Teilnehmer auch keinen Einfluss drauf. Ich kann ja auch einfach deine Karte nehmen und die irgendwo hingehen. Im analogen Raum ist das ja hart übergriffig. Also komm du mal in meinem Workshop zu mir nach vorne und trag die Tafel von mir weg. Würde ich dir jetzt nicht empfehlen.
Ja.
Lieber Falk.
Kann man mal machen.
So, kann man mal machen. Im Digitalen passiert es die ganze Zeit.
Ja.
So. Ne, das ist dann auch fein und dann übersteht man solche Grenzen und dann hat man es manchmal mit der Ideenfindung ja auch, das erleichtert auch vieles. Ne? Aber ich glaube, die spannende Frage ist, wie drücke ich Räumlichkeit und Grenze als Rahmung von Verständlichkeit aus im digitalen Raum. Und da kann es eben total funktional sein zu sagen, liebe Teilnehmenden, wenn ihr euch diese beiden Fragen jetzt stellt in dieser kleinen Gruppe, das ist der Rahmen, in dem ihr arbeitet, nicht links, nicht rechts, nicht oben, nicht unten, hier. Danach gucken wir nämlich da wieder drauf und nehmen es mit. Also diese Bewegung nachvollziehbar zu machen, was machst du mit den Gedanken, wie führst du sie, das ist im Digitalen wahnsinnig anstrengend. Auch digital zu moderieren bedeutet, die ganze Zeit zu explizieren, was du machst, weil dein Körper ist reduziert auf den Klick deiner Maus.
Und ich habe gerade gedacht, die Werbung für diese Tools, Collaboration-Tools, ne, die heißt eigentlich immer Endless Canvas. Und
ja.
Und das findet man toll. Man findet das toll, dass man da nicht limitiert ist. Und gleichzeitig sagt man aber, im Raum war das Schöne, man müsste eigentlich so Räume haben, wo man, dass man alle Poster gleichzeitig sieht, damit man überall wieder Gespräche aufnehmen kann, die vielleicht doch noch nicht abgeschlossen waren, wo doch noch mal jemand einen Gedanken hatte. In diesem digitalen Raum ja eigentlich die Vorstellung herrschte, da können wir das, weil der Raum ja gar nicht begrenzt ist. Aber dabei ist gerade die Begrenzung des tatsächlichen Raums in der analogen Welt das, was ja das sichtbare Feld einschränkt, und zwar so, dass ich die Anzahl der Poster dadurch von mir aus beschränke, was ich überhaupt wahrnehmen kann. Wäre der Raum im Analogen auch unendlich, würde ich ihn auch nicht unendlich mit Postern bepflastern, weil ich es ja auch wieder nicht sehen kann. Also ich kann ja nicht.
Also es ist natürlich schon funktional, dass du in einem analogen Raum erstmal 10 Poster nebeneinander stellen kannst und den Blick schweifen lassen kannst. Mhm. Anders als jetzt zum Beispiel, wenn ich einen Bildschirm teile, ne? Dann ist erstmal meine Bildschirmgröße die, aber viel schlimmer ist ja, ich weiß ja gar nicht, wie deine Bildschirmgröße ist, wie viel kannst du da eigentlich drauf sehen? Da sind dann die Collab-Tools ein bisschen besser, weil du die Dinge da nebeneinander stellen kannst. Aber auch da im Raum sehe ich ja, Falk guckt gerade links hinten auf das Poster.
Ja, genau.
Im Collab-Tool muss ich immer irgendwie da oben klicken, Folge Falk und dann dem und dann den anderen und so. Also das ist ja schon wieder desorientierender. Die andere Frage ist doch wiederum einfach nur die, wie viel kannst du eigentlich verarbeiten? Also für die Ideengenerierung ist das natürlich super cool, so einen breiten Canvas zu haben. Aber arbeite mal mit jemandem 5 Stunden auf dem Endless Canvas und guck 2 Wochen später nochmal drauf, wenn es nicht sortiert und gerahmt ist. Ich wette mit dir, das ist nicht gut nachvollziehbar.
Absolut nicht, aber das meine ich. Ne? Du nimmst eigentlich dieses Werbeversprechen der Tools auf und sagst, yes, endlich, unendliche Fähigkeiten, unendliche Möglichkeiten, alles ist super. Dabei würdest du in der echten Welt, wenn du diese unendlichen Möglichkeiten hättest, sie ja trotzdem nicht nutzen und dich begrenzen auf das, was du wahrnehmen kannst. Also genau auf diese 10 Poster und nicht, nur weil es der Raum hergibt, 25 hinstellen. Das würde man ja nicht machen.
Ja.
Weil du davor stehst und denkst, oh Gott, jetzt bin ich überschlagen davon. Und digital feiern wir das aber, dass es geht. Und nutzen es dann.
Ich meine, aber auch da kannst du ja wunderbar zu den total tollen Produktinnovationen zurückkommen. Also ich meine, die Unendlichkeit dessen, was man in einem Handy abbilden kann, hat BlackBerry ja versucht mit der kompletten Tastatur. Ja, und hat sich's verfangen? Nee. Was ja auch damit zu tun hat, nur weil es geht, heißt es ja nicht, dass es funktional ist. Und die Perspektive der Tool-Hersteller ist seltenst die der Nutzeneinsicht. Also für den Moment, für das, wo sie ja wirklich mal gebaut worden, für diese kreativen Prozesse, ne, total. Also auch da, jeder Künstler würde dir sagen, ja, auf jeden Fall erstmal zum Experimentieren brauche ich natürlich die große Leinwand. So, aber am Ende, das, was du erreichen willst, wenn es wirklich darum geht, nochmal einen Gedanken zu führen, nicht per se nur was darzustellen, dann ist weniger mehr und auch eine Begrenzung führt dich dann schneller an die Frage, wie wird es verständlich?
Nur weil es geht, ist es nicht immer schlau, dass das verfängt. Ja. schöner Satz, ich würde schon fast sagen, der Anfang eines Schlusssatzes, aber den will ich ja nicht sprechen, sondern würde den dir ja gerne überlassen. Ich möchte gerne wissen, was eigentlich dein schönstes, dein Lieblingserlebnis mit visueller Rhetorik war bis jetzt.
Also eins meiner Lieblingserlebnisse ist mit Blick auf diese Frage, was ist visuelle Rhetorik, dass ich ganz schnell in meinen Metaplan anfängt, das Vertrauen genossen habe, dieses Thema besser verstehen zu wollen und mir die Zeit gegeben wurde, das auch zu tun. Und ich relativ schnell einen internen Workshop dazu gemacht habe. Und die haben diesen Workshop gemacht und fanden das total spannend, dass ich das irgendwie kunsthistorisch herleiten konnte und so. Und das war dann auch für eine Zeit lang gut. Aber ich musste auch dann irgendwie feststellen, auch die, die den Workshop nicht gemacht hatten oder die, die neu da hinzugekommen waren, die haben das jetzt auch nicht vermisst. Insofern, diese historische Erklärung, über die ich mich ja auch erstmal qua meiner Vergangenheit an dieses Thema rangerobbt habe, ist nice to have, aber die ist nicht notwendig. Und eigentlich liegt darin die Kraft der Methode. Du musst sie nämlich nicht erklären. Du musst sie nur machen. Und erst als wir dann angefangen haben, dieses Machen nochmal besser auszubuchstabieren, wie geht das? Wie geht das im Digitalen anders als im Analogen? Wir haben so einen kleinen Mischregler entwickelt. Wenn du hohe Interaktionsdichte willst, musst du das und das anlegen. Wenn du weniger Interaktionsdichte willst, dann kannst du so und so machen. Und die Art, wie du die Visualisierung steuerst, ist entlang dieser Interaktionsdichte, die du herstellen willst. Erst als wir da hingekommen waren, habe ich gemerkt, dass dieses Weiterentwickeln der Methode auch bei meinen Kollegen irgendwie verfangen hat. Und das war einerseits für mich, die so aus dieser akademischen Kunst kuratorischen Ecke kommt, irgendwie auch erschreckend so, hey, ich habe euch das doch jetzt erklärt, warum löst das so gar nichts bei euch aus? Außer ja, schön, dass du das mal so erklärt hast und ist bestimmt hilfreich zu wissen und gleichzeitig zu realisieren, darin liegt genau die Kraft, du musst es nicht erklären. Du musst es tun und wissend tun, also im Sinne von wissen, welche Tipps und Tricks ich anwenden muss, um relativ schnell diese Grenze der Verständlichkeit und dieser Nutzeneinsicht, also diesen Sweet Spot zu erreichen. Und dann kann das eine super Kraft entfalten. Und insofern, das war, glaube ich, mein Low und Highlight zugleich, kann man sagen.
Das ist aber ein schönes Bild. Dann hätte ich fast gesagt, liebe Wiebke, ich habe aber jedenfalls eine ganze Menge nochmal gelernt und verstanden und habe mich sehr gefreut, dass wir zusammen auf der MS Calypso waren und freue mich, wenn wir uns demnächst wiedersehen, analog oder digital. Vielen Dank.
Da freue ich mich auch drauf. Vielen Dank, Falk, und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, wie man hier im Norden sagen würde, für deine Calypso.
Merci. Tschüss.
Tschüss.
Unsere heutige Reise endet und unser Kompass führt uns zurück zu vertrauten Ufern. Die gemeinsam gehobenen Schätze, Theorien, Ideen und Einsichten sind Werkzeuge für die Zukunft, bereit, genutzt zu werden. Vielen Dank, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet habt. Bis zum nächsten Mal, wenn wir erneut den Anker lichten und uns aufmachen, um die Geheimnisse der Organisation zu entschlüsseln.